und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und spontan über die Dinge reden, die da draufstehen.
Das war eine kleine dramatische Pause vorher.
Mhm. Sam, was geht ab? Wie geht's dir? Was geht bei dir? Was gibt's für News? Wie ist dein körperlicher Zustand? I wanna know everything.
Ich war gestern 4 Stunden in der Warteschlange für meine Impfung. Die habe ich mir dann aber noch abgeholt. Und das war auch alles okay. Hat zwar lange, sehr lange gedauert, weil der Arzt ein bisschen verpeilt war und gefühlt allen Menschen den gleichen Termin genannt hat. Es war ein bisschen behämmert, aber ist auch egal. Dann habe ich da gewartet.
So fördert man Impfbegeisterung.
Richtig. Hab mir die abgeholt, war auch alles super. Und dann, also was heißt, ich bin in dieses Arztzimmer hineingegangen und hab gedacht, okay, ich nehme den linken Arm, weil es schlauer, ne? Der tut ja ein bisschen weh an dem Tag dann oder am Tag danach. Und ich hab ja, wie ihr wisst, 4 Sterne an meiner Schulter tätowiert. Da waren Jaco und ich mal spontan in Poolheim und da habe ich mich tätowieren lassen mit 19 gefühlt. Und die Sterne sind da, ich sehe sie gar nicht, aber andere Menschen scheinen sie zu sehen. Der Arzt hat auf jeden Fall gesagt, Mensch, schön, dass da auch meine Frau richtig Fußballfan ist. Sie sind also Fußballfan. Ich so, wieso? Naja, 4 Sterne, wir waren doch schon 4-mal Weltmeister. Sie sind doch Fußballfan, oder nicht? Und ich so, nein, die Assoziation hatte ich noch nicht. Also ja, dann habe ich ihn jetzt in neue eingepflanzt. Ist doch schön.
Ich liebe alles daran, Sam. Ich packe dich ab heute in diese Kategorie.
Ey, ich habe es überhaupt noch nie, habe ich eine Sekunde daran nachgedacht, aber er fand es so witzig und hat sich total amüsiert. Er war total lieb und total cool und ich mochte den sehr gerne, hat sich auf jeden Fall, trotz dass vor und nach mir noch 100 Leute waren, hat für sich für jeden Zeit genommen und es war richtig witzig und er hat für jeden einen Spruch parat. Und ja, und dann habe ich jetzt eine neue Assoziation zu meinen 4 Sternen an meiner Schulter, ja?
Ja, nice. Ich spiele jetzt immer Fußball-Songs, wenn wir uns treffen.
Okay. Ja, ansonsten, körperliches Wohlbefinden ist gut, mir geht's gut, ich sitze hier, freue mich. Wie ist die Lage bei dir?
Ich sitze gerade in meinem Arbeitszimmer und finde es mega geil. Wir hatten nämlich die letzte Woche Besuch und unser Besuch hat in unserem Arbeitszimmer gelebt und das Arbeitszimmer sah richtig schlimm aus, weil ich alles sortieren wollte und habe ich alles auf den Boden verteilt und unser Besuch hat einfach hier aufgeräumt. Das klingt mega falsch, weil man sich jetzt fragt, was bist du für eine Gastgeberin, Jaco? Aber es war, wir sind ja gerade eingezogen. Es war wie so eine Zwischenlösung und irgendwie hat mein Besuch ganz doll Lust gehabt dann hier aufzuräumen. Und deswegen finde ich gerade mega geil, weil es hier so richtig, hier sieht es besser aus, als bevor der Besuch gekommen ist.
Man muss dazu halt ja auch sagen, das Arbeitszimmer ist riesig groß. Also wenn da in einer Ecke irgendwie Zettel sortiert werden müssen und auf dem Boden liegen, juckt das überhaupt nicht, weil der andere Teil, der wird dadurch ja nicht beeinflusst.
Das ist stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also der Raum hier, ich weiß gar nicht, wie groß der ist bestimmt 40, 50 Quadratmeter groß.
Sehr groß, ja.
Wie eine Wohnung. Ja, und zum anderen, also ich hänge so ein bisschen durch, Sam. Also vielleicht musst du manchmal heute so schreien, aufwachen, Jaco. Ich habe heute Morgen meine Periode bekommen.
Das ist das ist sehr gut.
Ja, und ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen im Körper ist, aber immer, wenn ich meine Periode bekomme, dann ist so, ich bin dann wie leicht besoffen oder als hätte ich so ein paar Mal an einem Joint gezogen. Also körperlich ist alles irgendwie so langsamer und auch mein Gehirn ist so ein bisschen vernebelt.
Das ist kein Problem, Jaco. Ich bin auch ein bisschen vernebelt, weil ich zurzeit das Gefühl habe, ich bin immer ein bisschen müde und find's aber, ich habe es schon akzeptiert. Ich habe es akzeptiert und esse ganz viel Obst und schlafe einfach sehr viel und hatte heute Morgen leider keine Kaffeemilch mehr, sodass ich keinen Kaffee trinken konnte. Ich kann ihn nicht ohne Hafermilch trinken, das geht nicht. Und deswegen schraube ich mir jetzt schon mein drittes Glas Cola rein, damit ich hier durchhalte.
Ich habe hier auch Kaffee stehen. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil du weißt ja, ich habe große PMS-Probleme immer. Leute fragen sich immer, wieso redet sie so viel über PMS? Aber ich habe eine sehr, sehr starke Form des PMS, so dass ich es mir in meinem Kalender eintrage, weil ich in dieser Woche keine Termine annehme, weil ich ein Monstrum werde.
Ich finde es clever so.
Meine Tage sind jetzt einfach, also du musst dir es so vorstellen, ich hatte richtig doll Angst vor den nächsten Tagen, weil ich wusste, die Monsterwoche kommt. Ab morgen bin ich eine neue, andere Person, ich muss durchstehen. Und dann kriege ich einfach 3-4 Tage früher meine Periode. Und es ist so, ich habe es übersprungen. Verstehst du? Die Zeit ist einfach weggezaubert worden.
Sehr gut. Aber ist die Monsterwoche, die fängt bei dir nicht an mit der Periode, sondern die Woche vorher, richtig?
Das ist die Woche vorher, ja. Das zieht sich so ein bisschen mit in die Periode rein, noch so leicht. Aber das sind wirklich so, ich würde sagen, 4 Tage, bevor ich meine Periode bekomme, wird's wirklich krass.
Und du hast jetzt erzählt, jetzt fühlst du dich so minimal benommen. Wann lässt das nach? Also wann sagst du, geil, mein Leben hat wieder einen Sinn?
Ich habe immer so das Gefühl, also ich muss ehrlich sagen, ab Tag 1 meiner Periode hat mein Leben wieder einen Sinn. Das klingt richtig schlimm, aber es ist wirklich so, weil ich dann einfach wieder ich selbst bin. Das klingt verrückt, aber Leute, die unter euch, die vielleicht schon mal so PMDS-Zeiten hatten, wo die auch auf die Psyche gehen, weil das hat was mit Hormonen irgendwie zu tun, I don't know. Aber ich finde immer, also das ist wahrscheinlich bei jeder Frau anders, aber ab Tag 4 oder 5 im Zyklus, also 4. oder 5. Tag nach der Periode, da werde ich zum Ninja.
Ich weiß.
Dann ist so richtig voll Power, also richtig gute Laune und auch körperlich richtig krass Power. Das sind eigentlich, das ist schon so mit meiner Lieblingszeit. Zum Eisprung hin wird's dann werde ich wieder ein bisschen anstrengend. Aber auch danach die Woche geht's mir immer ziemlich geil, muss ich sagen.
Das Wichtigste ist ja, dass man da einen Überblick drüber hat und das ist sehr gut.
Ja.
Und dass man das tracken kann und dann ungefähr abschätzen kann, an welchem Tag es eher gut, einen Geschäftstermin zu haben und an welchem eher nicht.
Ja, du, das finde ich ja immer so spannend bei dieser Frauenthematik, weil in mir sind immer so 2 Stimmen. Die eine Stimme sagt, es ist mega gut, dass du das so gut im Überblick hast, weil du genau weißt, wann du einfach Geschäftstermine rauslässt, wann planst du Zeit für dich ein, bla bla bla. Und dann denke ich aber auch manchmal, spielt da vielleicht auch zu einem gewissen Prozentsatz ein Placebo-Effekt mit rein. Also wenn du sowieso schon denkst, die nächste Woche wird richtig schlimm oder da bekomme ich ganz schlimme Schmerzen oder sonst was, wird das dann auch eher so. Ich glaube ja auch so ein bisschen daran, dass der Kopf halt echt viel mitspielt, ne?
Aber weißt du das immer ganz genau? Ich muss manchmal gucken in die App und denk so, ja, ich müsste eigentlich nächste Woche meine Tage kriegen und dann steht da, ach, erst in 12 Tagen, weil ich das gar nicht so, ich verpeil sowas.
Ich weiß es genau. Ich weiß ungefähr immer, an welchem Zyklustag ich mich befinde. Aber ich finde, es spricht dafür, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, weil das auch heißt, dass man einfach unbesorgt durchs Leben gehen kann. Also ich habe ja, also die Problematiken, die ich gerade habe, habe ich ja nicht immer gehabt und habe ich ja hoffentlich auch bald nicht mehr. Da guckst du einfach genauer drauf.
Ja,
weißt du, wie ich meine? Das
natürlich.
Ist so, wie wenn du eine Zeit lang mehr Bauchschmerzen hast, guckst du mehr drauf, was du isst und setzt dich mehr mit Ernährung auseinander. Oder ich rede gerade auf Instagram diese Woche über so Schlafzeugs. Da hätte ich mich auch niemals mit beschäftigt, wenn ich einfach wenn ich keine Probleme mal mit Schlafen gehabt hätte. Weißt du, wie ich meine?
Auf jeden.
So. Dann wird man auf einmal zum Spezialist. Ja, aber ansonsten bin ich sehr, sehr dankbar. Ich sitze hier in meinem aufgeräumten Arbeitszimmer mit einem geilen Kaffee, mit einem Schuss Kakao drin und kann mich an dieser Stelle nicht beschweren und freue mich darauf, in die Folge mit dir zu starten.
Dann können wir doch jetzt gerade am Anfang noch den Sponsor der diesigen Folge vorstellen oder die Sponsoren. Was hältst du davon?
Das halte ich viel von.
Top.
Das ist nämlich Coro, die corodrogerie.de. Falls ihr nicht wisst, was die Corodrogerie ist, das ist ein Online-Shop für haltbare Lebensmittel, die man in großen Mengen kaufen kann und dementsprechend auch zu einem kleineren Preis und mit weniger Verpackungsmüll und sehr viel Transparenz auch. Also ihr könnt da immer sehen, wieso steigen die Preise gerade, ist diese Nuss, wie ist die Lieferkette da gerade und so weiter, wie sind da gerade die Preise in der Produktion und was weiß ich, was man da nicht alles einsehen kann. Und da findet ihr halt alle haltbaren Lebensmittel, also gefriergetrocknete Früchte, jetzt brauche ich wieder Unterstützung.
Nüsse, Superfoods, Mousse, Trockenfrüchte, sowas. Ganz leckere Sachen.
Neuerdings auch viel Küchenzubehör, ne? Also Mixer, Brotdosen, Schüsseln und sowas gibt es da auch sehr, sehr schöne Sachen. Genau, Sam, du hast gesagt, du hast eine Sache, die du empfehlen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist das Bio-Fruchtpüree Apfel-Rhabarber. Übelst geil. Davon habe ich jetzt immer so 2 Gläser im Kühlschrank stehen. Ich liebe das, wenn das kalt ist. Und ich bin ja so ein Obst Suchti, ne? Also manchmal überkommt es mich einfach und ich brauche schnell was und dann habe ich nichts da und dann mache ich mir aber so ein Glas auf und das hat diese gleiche Freshness wie irgendwie was frisch geschnibbeltes für mich in irgendeiner Form und so ein bisschen was Saures. Es ist halt einfach nicht so süß. Es ist halt aus Bio, hat keinen Zuckerzusatz, schmeckt einfach total lecker und ich gönne mir das in letzter Zeit. Ich habe das erst vor kurzem das erste Mal ausprobiert und ich bin ein absolutes Fangirl. Ich finde es auf jeden Fall klasse und kann es empfehlen. Das ist ganz günstig aus. Kostet, glaube ich, 3 Euro das große Glas.
Das löffelst und du so.
Das löffel ich mit einem großen Löffel und wenn ich nicht mehr will, dann mache ich es wieder zu. Es hält ungefähr dann 2 Tage bei mir.
Ja, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt oder etwas anderes, dann haben wir einen Code. Und zwar den Code
Jack und Sam. Und damit könnt ihr 5% sparen auf eure Bestellung. Alles zusammen und groß und ausgeschrieben. Wir schreiben das aber alles nochmal in die Shownotes rein.
Okay, Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage der diesigen Folge. Hast du einen Fun? Oder einen Abfaktor?
Ich habe einen Fun-Faktor. Und bei dir?
Ich habe nur einen Abfaktor. Mein Fun-Faktor wäre jetzt wahrhaftig diese Woche wirklich meine Periode gewesen. Ich habe einen Abfaktor, der aber jetzt nicht so was richtig Schlimmes ist, aber was Unterhaltsames.
Das klingt gut, das klingt gut. Womit wollen wir anfangen?
Ich bin dafür, dass wir mit dem Fun-Faktor anfangen.
Ja, gerne.
Okay.
Dann kommt jetzt
der
Fun Faktor. Ich habe es dir ja schon gesagt im Privaten. Das ist manchmal ein Problem bei uns im Podcast. Oder Jaco ruft mich an und sagt, ey, wie war das? Und das dann sage ich, Mann, Jaco, das will ich dir unbedingt erzählen. Aber es wäre auch richtig cool, das im Podcast zu erzählen.
Oh ja, es gibt jetzt die Geschichte von letzter Woche. Geil.
Genau, ich war nämlich Hochzeitskleider mit meiner Schwester shoppen. Also nicht im Plural, aber wir haben geguckt. Und das war natürlich total aufregend, weil meine Schwester heiratet nächstes Jahr. Und Jaco ja heiratet ja auch bald und deswegen kann ich damit gucken, wie sowas funktioniert und ich bin komplett neu in dem Hochzeitsgame und habe da ganz doll aufgepasst, wie das Ganze funktioniert und das wollte ich erzählen, erstmal A, ob sie eins gefunden hat und wie der Ablauf war. Also ich fange jetzt einfach mal an, wir haben uns morgens getroffen, meine Mutter, ihre beste Freundin, ich und die beste Freundin von meiner Mama. Und wir sind zu meiner Schwester gefahren und haben zusammen gefrühstückt, das war voll schön und hatten wir um 10 Uhr den ersten Termin in einem Brautladen und um 13 Uhr hatten wir noch einen Termin in einem anderen Brautladen. Ich wusste, das wäre ein harter Tag. Ich habe also sehr kräftig gefrühstückt, damit ich das durchhalte. Und dann waren wir in diesem ersten Laden und wurden von 3 Leuten empfangen. Das war richtig krass irgendwie. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Royal oder so.
Also es war jetzt nicht einfach so das Brautmodengeschäft auf der Ecke, sondern es war schon was Schönes, wo es auch teure Sachen gibt. Richtig.
Ich glaube, es war ein Mittelding. Mhm. Aber natürlich gab es auch extravagantere Sachen, aber es gab auch günstigere Sachen. Also ich glaube schon, dass es ein guter Durchschnitt war.
Weil so 3 Angestellte, die auf einen warten, das ist ja schon. Aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht kenne ich mich nicht aus und das ist einfach so in dem Game.
Ich auf weiß, jeden Fall cool. Ja, es war auf jeden Fall die Besitzerin, die hat uns erstmal so empfangen und die war richtig nett und dann eine, die meiner Schwester richtig beim Anziehen geholfen hat und dann war halt noch ihr Mann dabei, der aber auch die ganze Zeit irgendwie in der Nähe war, Licht neu gemacht hat und Getränke aufgefüllt hat und so weiter und so fort. Also wir waren da ganz gut versorgt und dann haben wir uns alle zusammen an einen Tisch gesetzt, wurden voll begrüßt, es war so richtig was Besonderes, ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Film. Und dann sind wir einmal so die Wünsche durchgegangen. Sie hat das kurz erwähnt, ein paar Fotos gezeigt, was sie eigentlich cool findet. Es ist halt so eine kleine, eher ländliche Hochzeit. Also es sollte jetzt nicht so ultra pompös sein, sondern eher so, darf man das sagen, im Boho-Stil? Ich weiß nicht, also ein bisschen chilligeres Kleid. Und haben dann einmal übers Budget gesprochen. Und da war schon so die erste Hürde, wo ich gedacht habe, huch, ich würde jetzt gerne woanders sein. Weil es hat ja, das hat was mit der Braut zu tun und auch mit deren Budget. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich habe mit meiner Schwester vorher darüber gesprochen, wie das Budget war. Und sie hat aber in diesem Moment so ein bisschen gezögert und hat 500 Euro draufgelegt. Und ich kenne das. Kennst du das auch, wenn du denkst, so, oh Gott, ich habe Angst, dass es sich zu wenig anhört und sag nochmal 500 Euro mehr?
Du meinst vorher in der Absprache mit Menschen oder in der Absprache. Vor Ort?
Vor Ort, vor der Frau, vor der Besitzerin.
Ach so, die fragt quasi, was, das Budget und in, sagen wir jetzt mal, in meinem Kopf wäre, okay, ich will nicht mehr als 500 Euro für ein Brautkleid ausgeben und dann sagst du 1000, weil du eingeschüchtert bist, weil du Angst hast, dass das zu wenig ist. So meinst du das?
Genau, so war das. Ja, okay.
Ja, das kann ich verstehen. Das finde ich voll krass. Weißt du, dass ich das, also, das kann man ja in beide Richtungen haben, ne? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich in einem Brautmodengeschäft zu viel sage, aber wenn Freunde mich fragen, ich weniger sage, weil es mir peinlich ist, dass ich doch gerne vielleicht eine größere oder pompösere Auswahl haben wollen würde. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß zu 100%, was du meinst.
Anstatt, dass man einfach authentisch dazu steht, welches Geld man ausgeben will, auf beiden Seiten, weißt du?
Ja, Mann, ich verstehe es zu 100%. Ich habe auch meine Schwester da voll verstanden. Sie hat dann halt einfach, ich wusste die Summe und dann hat sie 500 Euro mehr gesagt. Ich war so verwirrt und ich dachte so, okay, es war ihr unangenehm, okay, ist aber gut, wir wissen Bescheid. Wir werden einfach drauf achten. Und dann war auch alles fein und dann durften wir Besucherinnen quasi durch den Laden gehen und hatten so riesengroße Wäscheklammern, womit wir die an die schönen Kleider markieren konnten sozusagen. Und die wurden dann mit
cool.
genommen. Ja, das war richtig schön. Wir durften alle Kleider anschauen, wir mussten halt vorsichtig sein und solche Sachen, durften keine Fotos machen, das war ganz besonders, man durfte kein Handy rausholen und auch keine großen Taschen oder so, man musste halt echt vorsichtig sein wegen der Stoffe. Und dann haben wir alle gefühlt eins gefunden, was sie auch toll fand und dann ging es zur Anprobe. Und dann hat sie das erste angezogen, im Endeffekt waren es 7 Kleider und das erste war Schrott und das fünfte war auch Schrott, aber alle dazwischen sahen mega geil an ihr aus. Wirklich, das war wirklich unglaublich. Und beim zweiten haben wir schon ein bisschen, kamen schon ein paar Tränchen runtergekullert und bei einem anderen war ich auch schon so, wow, das sieht echt toll aus, hätte ich gar nicht gedacht. Und meine Schwester hat eine Sache gesagt. Sie meinte, niemals ein Schleier. Das findet sie altbacken, das findet sie nicht schön, das möchte sie nicht. Und ich habe diese Kleider gesehen und dann habe ich gesagt, ich so, Jazz, willst du vielleicht mal einen Schleier probieren? Und dann hat die Verkäuferin einen Schleier geholt, den ich ganz hässlich fand. Und dann haben wir alle gesagt, nee, den nicht. Und dann meinte die Besitzerin, ich muss da echt unterscheiden, weil das ganz unterschiedliche Charaktere sind, die meint, ich hab da noch was. Nun holt sie den anderen Schleier und ich sofort instant in meine Augen die Tränen und liefen und liefen und liefen.
Oh,
das sah so
God.
Krass aus. Also krass. Das hat, weil es ist ja ein ganz schlichtes Kleid, sollte es sein. Und dann war das mit diesem Schleier irgendwie doch so ein bisschen pompöser, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist das Kleid. Das ist das Kleid mit dem Scheiß, ist perfekt. Und dann kam nochmal die Besitzerin und meinte, ich habe da noch was, das würde ich gern mal testen mit Ihnen. Ich weiß, Sie sind sehr zufrieden, aber wollen wir das nochmal angucken? Und dann meinte meine Schwester, ja, warum nicht, machen wir. Und hat das angezogen und was soll ich sagen? Die Frau hat das perfekt ausgesucht, weil es war nicht das, was vorher war, sondern das, was die Verkäuferin, die Besitzerin ausgesucht hatte.
Mhm.
Das hatte keiner von uns je zuvor gesehen. Sie hat es ihr angezogen und es war on point.
Sie hat ein Auge dafür gehabt.
Sie hatte ein Auge dafür. Wir waren alle, trotz unterschiedlicher Geschmäcker, einstimmig dafür, dass das Kleid ist. Meine Schwester war super glücklich. Und dann kam eine kleine Situation, bei der ich weiß, dass wenn wir zum Beispiel eine Anprobe machen würden, ich vorsichtig wäre. Weil da meinte sie, ist es das Kleid? Ist es das Kleid? Und dann hast du so eine Glocke gekriegt und musstest damit dreimal läuten, um den ganzen Laden, der natürlich auch von anderen Bräuten besucht wurde, zu signalisieren, es ist das Kleid. Und dann hat sie das gemacht. Dann ist sie mit Wunderkerzen um die Ecke gekommen und mit Gläsern. Und alle waren so super happy. Es hat aber noch niemand nach dem Preis gefragt.
Oh mein Gott.
Ja, und dann war das zufälligerweise nochmal 200 Euro über dem Budget. Und sie hat aber ja schon Ja gesagt. Und das haben alle mitgekriegt.
Das heißt, sie war am Ende 700 Euro über ihrem Budget.
Finally, ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ja überhaupt gar kein Hochzeitsfreak. Also ich hatte nie so's damit. Hab aber trotzdem immer gesagt, das Kleid wird das teuerste bei mir. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil mich Mode interessiert, aber Hochzeiten so mittel. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Aber ich weiß ja nicht, wie das für euch gewesen ist. Weil wenn man sagt, ja, das Kleid ist ein nettes Add-on, aber nicht, obwohl, wenn sie in so, ja. Wie war das für sie? War das schlimm für sie im Nachhinein?
Ganz schlimm. Sie hat richtig
gelitten.
Sie hat dann gesagt, also man durfte ja auch gar keine Fotos machen. Das heißt, du konntest es dir nicht mal im Nachhinein anschauen. Das war halt, ist echt schwierig. Und du ziehst es ja einige Zeit vor der Hochzeit an. So, ne? Ja. Und dann hat sie gefragt, Samira, kannst du mal bitte mit in die Umkleide kommen? Ich dachte schon so, ich weiß ganz genau, worum es hier geht. Und sie guckt mich so an, so kleine Schwester, große Schwester. Samira, das ist viel zu teuer, es ist viel zu teuer. Die Verkäuferin muss, die Preise sind auch nie ausgeschildert. Die müssen immer in irgendeiner Liste nachgucken. Und ich weiß nicht, ne, das ist so ein Feeling.
Oh nein, wie unangenehm. So, du kannst nicht mal aufs Preisschild gucken in der Umkleide.
Ja, nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Weil die sind da nicht ausgeschildert.
Ja, das ist ja mega schlau, weil du kannst ja auch untereinander sonst so Signale ausmachen, wie wenn ich aus der Kabine gucke und hochgucke, heißt das viel zu teuer oder so, weißt du?
Genau, und dieses Glocken und Läuten, das war so, ja, die hätte in diese Liste gucken können und da irgendwie pauschal 500 Euro draufrechnen können. Weißt du, wie ich meine?
Fuck it.
Egal, ich habe meine Schwester angeguckt, sie hat mich angeguckt und wir haben gesagt, egal, fuck off, du heiratest einmal im Jahr, wir schmeißen das Geld zusammen und wenn dir das Geld fehlt, wir schmeißen on top. Das wird
und
kein
Problem.
Und weißt
du, was das Problem an der Sache ist? Ich glaube, dass die meisten Menschen, die reinkommen, ihr Budget sagen. Also das Budget, was sie ausgeben wollen. Aber jeder Mensch weiß, da geht noch was. Es geht immer noch was.
Ja, das ist das Problem.
Jedes Mal, wenn ich irgendwo was kaufe, egal ob es Kurse sind und ich soll irgendwie sagen, was ich bereit bin zu zahlen, es ist immer noch mal so 50% oder 30% obendrauf. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, genau.
Und wenn du aber reinkommst und schon 500 Euro mehr sagst, weil du verunsichert bist, dann ist das schon dein absolutes Maximum und dann haut sie das noch oben drauf, das, oh mein Gott, nein.
Das war voll das Learning, das für mich war das Learning, immer ehrlich über Geld zu reden. Wenn ich 50 Euro als Budget habe, brauche ich nicht irgendwie was draufmogeln oder runtermogeln oder so. Ja. Es war halt, ich konnte das voll nachvollziehen, ich fand es überhaupt nicht schlimm, dass sie das gemacht hat, aber kennst du das ja auch, dass du so angeguckt hast, okay, sie haben nur so und so viel zur Verfügung. So, man wollte irgendwie so ein durchschnittliches Mittelbudget angeben. So, ist ja auch egal. Wir haben es am Ende genommen und du musst es auch sofort, kaufen.
Ja,
also,
verstehe.
Das ist dann halt so, die müssen das bestellen oder wie auch immer. Du musst dann da sofort das bezahlen. Haben wir dann gemacht, ist auch alles gut.
Was passiert denn, wenn nicht? Das ist einfach ein Einzelstück, was dann woanders hingeht? Oder?
Keine Ahnung, die haben nur Ausstellungsstücke, die angezogen werden. Die werden dann nachbestellt und sie meinte, das dauert ein halbes Jahr, bis die überhaupt geliefert werden.
Soll ich dir mal was sagen? Hm? Ich glaube da nicht so richtig dran.
Ich glaube das auch nicht.
Das ist ein Druckmittel. Was vielleicht auch ich finde es ehrlich gesagt fürs Erlebnis gar nicht so schlecht, weil es diesen ganzen Markt und diese ganze Situation noch etwas besonderer macht. Aber ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Überleg mal, was wir für schnelle Produktionsketten heutzutage haben. Sogar Dinge, die handgefertigt werden. Das ist doch Quatsch.
Ach, das ist, die wollen sich absichern. Die haben im letzten anderthalb Jahren haben die nichts verkauft. Das hat die auch ganz offen kommuniziert. Sie meinte, wir freuen uns über jeden, der hier was kauft, bla bla bla. Wir haben so viele Einbußen gehabt im letzten Jahr. Das war furchtbar und wir können deswegen nicht reservieren oder sowas, sondern wir verkaufen die halt direkt. Weiß ich nicht, wie es in anderen Brautläden ist.
Ich hoffe richtig doll auf Nachrichten von Expertinnen. Ich wette, irgendjemand hört gerade zu, der in einem Brautmodengeschäft und der vielleicht kriegen wir eine kleine Instagram-Nachricht, das wäre nicht geil. Das teilen wir nächste Woche. Wenn ihr Insights habt, gerne raus an uns. Ich bin richtig neugierig.
Also für mich war es auf jeden Fall voll das Learning. A, ich war noch nie bei irgendwem Brautkleider anziehen, in meinem ganzen Leben nicht. Es war voll das Happening. Die Kleider waren alle mega schön. Das hat voll Spaß gemacht, meiner Familie das zu machen. Wir haben eins gefunden, was über ein Budget war, aber wir haben halt als Familie zusammengeworfen dann.
No.
Ich habe voll das Learning gehabt, auch wie das zukünftig abläuft. Also ich habe auch diese kleinen psychologischen Tricks der Verkäuferin oder der Besitzerin so ein bisschen versucht wahrzunehmen und mit dieser Glocke, dann mit diesen Wunderkerzen, mit dem Sekt, mit dem sie um die Ecke gekommen sind und alle haben es irgendwie mitgekriegt. Das ist halt so ein krasses Mittel, dass du gar nicht mehr dich traust, rauszugehen oder zu sagen, ja, nee, das ist doch zu teuer oder so. Das machst du halt einfach irgendwie nicht.
Ich schwanke gerade zwischen, das ist so manipulativ zu, aber ich finde es auch schön, dass so etwas auch so intensive Gefühle einfach auslöst, weißt du?
Die haben es schon geschafft, das besonders wirken zu lassen. Also es war jetzt nicht einfach Preis, okay, wir haben es und es wird jetzt gekauft, sondern wir haben das richtig zelebriert. Das war krasser Service, die war so lieb. Wirklich, die Atmosphäre war Bombe. Deswegen ist es ja auch mein Fun-Faktor. Also ich will voll, da gar nicht negativ sein oder so. Ich habe nur für mich ein Learning draus gezogen, meine Schwester offensichtlich auch. Wir haben das auch danach nochmal alles beim Kaffee und Kuchen besprochen, was da so von unserer Seite aus halt falsch gelaufen ist. Aber im Endeffekt haben wir alle da gesessen und haben gesagt, fuck off, du hast einfach ein richtig, richtig schönes Kleid und das passt zu 100% zu dir.
Oh, ich bin voll gespannt. Du hast gesagt, du hast ein Foto, ne? Ich frage sie auch mal, ob sie ein Foto hat. Vielleicht wäre das noch ein bisschen.
Nee, sie hat keins. Sie hat keins. Ich habe dann in der Umkleidekabine geheimerweise, weil man durfte ja keine Fotos machen, kurz ein Foto gemacht. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist zu zweit in der Umkleidekabine, keiner darf das mitkriegen und du machst ein Kleid von einem Hochzeitskleid. Was glaubst du, wie die Wirkung ist? Zero.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Aber das klingt nach einem richtig geilen Tag. Und ich habe als Learning gerade rausgenommen, auf jeden Fall. Ich sag, wenn ich sowas kaufe, dann sag ich zu der Verkäuferin mein wahres Budget und im Hinterkopf, wenn da nochmal 200, 300 Euro obendrauf kommen, dann ist es in Ordnung für mich. Also vielleicht nicht das Maximum nennen, sondern nur so eins, wenn ich da noch sehr viel Trinkgeld obendrauf haue, dann bin ich fein damit, ne?
Total. Und auch zwischendurch kann man ja gut und gerne mal fragen, wie liegen wir denn hier preislich? Das machst du bei einem Auto auch oder bei allen Sachen. Und ich sag dir, diese Kleider sind alle vierstellig. Minimum.
Ja, manche Leute, es kommt natürlich auch drauf an, was hast du da für ein Typ Mensch stehen, ne? Mhm. Also ich kann schon besser über Geld reden, aber es ist auf jeden Fall noch eine Schwachstelle von mir. Und ich glaube, dass das bei richtig, richtig vielen Frauen vor allen Dingen auch noch so ist.
Ja, also ne? Ich kann das auch nicht gut.
Ne? Ah, ja, aber gut, wir lernen alle. Ja, mega geil, geiler Fun-Faktor, richtig schön.
Jaco,
ja,
genug Hochzeitstubel, worüber kotzen wir diese Woche ab? Was ist dein Abfaktor? Ach so, wir müssen den natürlich noch einleiten.
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Wollen wir vielleicht, wir haben vor einiger Zeit mal eine Komposition von ZuhörerInnen oder Zuhörerinnen eher zugeschickt bekommen, die unseren Abfaktor gesungen haben. Und ich denke schon seit 4 Folgen darüber nach und vergesse es immer wieder. Wollen wir das diese Woche einmal benutzen?
Na klar, voll gerne. Dann packen wir jetzt an die Stelle den Abfaktor von unseren Hörerinnen rein.
Ja, also, ich will jetzt noch nicht die Headline des Abfaktors geben, weil es gehört eine kleine Geschichte dazu und die würde ich dadurch kaputt machen. Also dann würde ich schon den Ausgang vorwegnehmen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Abfaktor, wo du eigentlich mit abhaten kannst. Sehr Aber ich fange erstmal, ich roll das Feld von vorne auf, falls es dieses Sprichwort so gibt. Ich war gestern Abend essen. Und zwar, wir hatten ja Besuch von einem befreundeten Pärchen und Kevin und ich, wir sind nach Prenzlauer Berg gefahren und sind da so ein bisschen rumgelaufen und haben uns halt ein asiatisches Restaurant gesucht. Es war ein Vietnamese. Ja, kurz die Karte nochmal überlegen. Es war ein Vietnamese und haben dort etwas zu essen bestellt. Wir sitzen am Tisch und wir haben die Vorspeisen bekommen, alles mega lecker. Also es war wirklich alles sehr, sehr lecker, das Essen. Auf jeden Fall kam irgendwann die Bedienung und hat uns allen die Hauptspeisen hingestellt. Und die Bedienung geht weg und in dem Moment habe ich einen Satz gehört, der hat mich bis aufs Mark erschüttert. Und sagt Kevin, entschuldigen Sie, da sind Maden auf meinem Essen.
Sofort. Er hat es nicht mit dir abgesprochen, er hat sich sofort gemeldet.
Nein, er hat sofort gesagt, er hat sofort gesehen und hat sofort irgendwie die Hand gehoben und gesagt, Hilfe, es war ein Hilfe, was mache ich jetzt?
Wie, da sind Maden auf dem Essen?
Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich gucke ihn an, die Bedienung kommt zurück, er zeigt darauf und ich sehe halt wirklich so kleine Würmchen. Auf seinem Essen.
Nein, ich kotze.
Und in dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Und auf einmal sagt mein Kumpel Sebastian, oh, bei mir auch. Und ich dachte, ich kotze gleich. Und dann sie so, oh mein Gott, Entschuldigung, ich mach das neu. Ich guck auf meinen Teller und gucke und scanne und finde halt nichts, kriege aber trotzdem voll die mega Angst vor meinem Essen einfach, weißt du?
Oh Gott,
und
ja.
Im Nachhinein haben wir das auseinander analysiert und haben uns das Essen angeguckt und es waren Cashew-Brösel auf deren Essen drauf, also Cashewkerne.
Ja.
Und es waren diese kleinen Mehlmottenmaden.
Oh nein, die hatte ich auch jetzt hier neulich wieder, die ätzenden Scheißviecher.
Ja, das ist, also der Abfaktor an sich war, dass die beiden halt eine komplett neue Portion bekommen haben ohne Cashewnüsse. Ich hatte keine Cashewnüsse auf meinem Essen, aber ich hatte solche Probleme zu essen.
Oh Gott, Jack, ich hätte es auch nicht runterbekommen.
Es ist, alle waren so, da ist ja nichts drauf und bei dir ist alles gut. Und ich habe das Essen von links nach rechts geschoben und habe irgendwie so ganz unten drunter, wo nur die gebratenen Nudeln waren, was rausgegessen, weil ich wollte mich auch nicht so anstellen, weil ich ja weiß, wie es ist. Es sind halt bei Mehlmotten, also ich weiß nicht, ob unsere ZuhörerInnen das kennen, aber es gibt halt Mehlmotten oder Lebensmittelmotten und manche Küchen sind davon befallen. Und das sind so Motten, die ihr eigentlich so als Motten in der Luft seht, so helle, und die aber oft im Bereich der Küche sind. Bevor die aber zu Motten werden, sind es halt so kleine Würmchen und die finden sich in Lebensmitteln. Also sie heißen Mehlmotten, weil sie am liebsten in so Mehlsachen sind. Und
ich kenne die auch unter Getreidemotten und so.
Genau,
ja,
ach so, ja.
Ich finde die gar nicht hell, Jaco, bei mir sind die immer eher so bräunlich.
Ja, oder bräunlich, aber es sind halt nicht so richtig tiefschwarze
Motten, ne?
Ja. Ja. Und die sind dann diese kleinen Würmchen, also wir nennen die immer diese Mehlmotten, Madenwürmer, keine Ahnung, wie man das nennt, die sind dann halt oft in Sachen in der Küche. Und das fängt halt bei so staubigem Zeug an, geht aber über Getreide zu Nüssen und die können am Ende befallen die alles. Ich habe die
alles
schon auf Schokolade gefunden, ne? Du musst wirklich alles wegwerfen und im Optimalfall die wirklich ausrotten. Und neue Sachen irgendwie in
immer in Gläsern alles auf, weil genau. Bei mir ist alles im Glas. Und wenn ihr ein altes Rotkohlglas nehmt und eure, keine Ahnung, Cashewnüsse darin aufbewahrt, aber die können sich durch dickes Plastik auch durchfressen. Das habe ich nachgelesen, teilweise erstaunt, die Verpackung war noch zu. Ich dachte, das kann nicht sein. Das habe ich nicht so gekauft. Habe dann irgendwie eine alte, offene Cornflakes-Packung gehabt oder so, wo die drin waren.
Ja,
und
die
habe nicht gecheckt.
Alles am Ende. Und ich habe die übrigens auch schon in Schraubverschlussgläsern gefunden. Die sind irgendwie durch den Deckel durchgekommen. Ich hatte so einen schlimmen Befall am Ende, dass ich die in Einmachgläser mit Schutzring halt gepackt habe, wo ich auch schon mal von einem Menschen gehört habe, dass es da bei ihr eine Mehlmotte durchgeschafft hat. Aber das ist so ein, wenn du da einen richtigen Befall hast, ne, das ist, als ob du die Pest in der Küche hast.
Das ist wirklich so.
So anstrengend. Wir haben es, Gott sei Dank, wir sind ja umgezogen und ich habe wirklich radikal in der alten Wohnung, was nicht befallen war, verbraucht und was befallen war, sowieso weggeschmissen, damit ich nichts von diesem Zeug mit hier rübernehme, weil ich so Angst hatte, dass irgendwo in der letzten Ecke noch so ein verkacktes Mehlmottenei ist und ich die Scheiße mitnehme.
Jaco, weißt du was? Ich kenne das aber erst seit ungefähr 5 Jahren.
Meine Mutter sagt immer, sowas gab's früher nicht.
Ich schwöre dir, wir hatten die größten Vorratsschränke früher. Und meine Mutter hat ganz sicher nicht alles luftdicht verpackt und eingeschweißt und einen kleinen Tresor gepackt gefühlt. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich habe das in den ersten WGs wahrgenommen, als ich studiert habe. Und dann haben die davon erzählt. Und ich dachte mal so, habe ich noch nie erlebt.
Ja, eine Freundin von uns, die hier in Berlin eine WG hat, die hat das zum ersten Mal erzählt. Wir haben einen Mehlmottenbefall in der Küche. Und ich dachte so,
genau.
Was ist das? Denn? Und dann fing das in meinem Elternhaus an. Und in meinem Elternhaus haben wir es uns, glaube ich, übers Vogelfutter reingeholt, weil ich habe irgendwann sozusagen die Hauptquelle der Ungeziefer gefunden. Und die waren nicht in der Küche, sondern im Flur beim Vogelfutter.
Habe ich auch schon häufiger gehört.
Oh, ansonsten, also Tierfutter, glaube ich, im Allgemeinen, so Trockentierfutter, das ist im Grunde genommen so, wie du dir ganz viele Trauermücken, glaube ich, über billige Erde aus dem Baumarkt mit reinholst, ne?
Habe ich auch schon über teure Erde mir reingeholt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also.
Aber ja, Trauermücken sind die ähnliche Pest.
sowas von widerlich. Also ich mag es gar nicht erzählen. Ich glaube, ich habe es aber hier schon mal erzählt, dass ich mal Schokolade gegessen habe und erst im Nachhinein gesehen habe, dass diese Schokolade befallen war. Ich habe die schön im Dunkeln abends beim Fernsehgucken vorm Fernseher gegessen, habe gedacht, ich muss kotzen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also bei sowas, da kann ich es mir auch nicht mehr witzig machen, wie, oh, sind ja Proteine, sagt Kevin dann. Ich bin dann einfach nur angeekelt und desinfiziere mir den Mund.
Wie ist denn Kevin gestern damit umgegangen? Konnte er danach noch essen, richtig?
Die haben gechillt. Die haben gesagt, ach ja, das waren ist ja auch eigentlich die rationale Erklärung. Das waren die Cashewnüsse und alles, was dann auf dem Teller neu kam, war gekocht und gebraten. Aber das Ding ist, dass ich ja weiß, nicht weiß, wie stark ist der Befall? Haben die sich das jetzt einfach mit einem Sack Cashewnüsse reingeholt? Oder ist der Befall schon länger da? Und das ist auch im Reis und in den Nudeln. Sind die Viecher dann tot? Ja, aber trotzdem finde ich das Essen eklig.
Weißt du? Das ist nicht gut für ein Restaurant, das muss man schon sagen. Da können die nichts für, aber es ist echt hart.
Ich muss sagen, die Bedienung hat mir wirklich leid getan. Ich habe gedacht, also wenn am allerwenigsten möchte ich gerade in deiner Haut stecken. Mega unangenehm einfach, ne? Mm. Aber da habe ich gedacht, Mehlmotten oder Lebensmittelmotten sind so scheiße. Die sind so scheiße. Ich treffe immer mehr Menschen, die irgendwie ihre halbe Küche wegschmeißen mussten. Ey, ich habe in der alten Wohnung mal Schlupfwespen, also für Leute von euch, die einen Befall haben, ihr könnt mal euch bei Schlupfwespen einlesen. Das sind halt, und für Trauermocken übrigens Nematoden. Also man kann sich sozusagen Nutzinsekten, kann man das so sagen?
Die fressen das auf, ja, das ist so ins Haus eine holen. Ökologische Variante der Bekämpfung. So.
Genau. Und das klappt wirklich, wirklich gut. Ist aber halt wirklich ein langer Prozess von 8 bis 12 Wochen, wo du alle 2 Wochen neue diese Dinge auslegst und alles abschrubbst. Und also Lebensmittelmotten sind auf jeden Fall ein Abfaktor in meinem Leben immer wieder. Und gestern Abend habe ich wirklich gedacht, ich muss kotzen und dachte, was ist das? Übernehmen die Welt?
Es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig korrekter Abfaktor und wahrscheinlich die sind wirklich beschissen, die Teile. Deswegen verstehe ich es zu 100% und ich finde es krass, dass die einfach so rational gewesen sind, weil ich wäre, glaube ich, genauso gewesen wie du. Aber ja.
Ansonsten war es lecker. Die Vorspeisen waren der absolute Oberknaller. Aber naja, gut. So, liebe Sam, was sagst du? Wollen wir den ersten Zettel der diesigen Folge ziehen?
Ja, und ich möchte, dass du den bitte ziehst.
Okay. Okay. Wir fangen an mit einer tiefgründigen Thematik.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Auf diesem Zettel steht Hausschuhe, ja oder nein?
Ich war mir eigentlich gesichert, dass es nichts Tiefgründiges ist, aber ich konnte deine Stimme nicht ganz deuten.
Ja, ich find's auch gut, dass wir direkt mit einer geschlossenen Frage starten. Okay, Sam, erzähl, wie ist deine Beziehung zu Hausschuhen? Trägst du Hausschuhe, trägst du Einhorn, Puschen? Bist du barfuß unterwegs? Hast du eine Haltung? Pro, Anti?
Ich bin pro Hausschuhe im Winter. Ich sag mal so von O bis O, so wie man Winterreifen trägt. Ich glaube, von Oktober bis Ostern trägt man Winterreifen. Und so würde ich jetzt auch meine Hausschuhe tragen in der Reihenfolge.
Warte mal kurz. Hast du dir das gerade ausgedacht von O bis O? Oder?
Das gibt's. Das hat meine Mutter immer gesagt. Ja, ich glaube, das hat die mal gesagt. Kann sein, dass sie sich das ausgedacht hat.
Das klingt auch gerade nach so einem nach so einer elterlichen Weisheit.
Na klar, das ist eine Eselsbrücke von O bis O. Oktober bis Ostern trägt man die Winterreifen. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Das war bestimmt vor 25 Jahren so. Ich weiß nicht, ob sich die verändert haben, die Jahreszeiten. Aber ist so eine kleine Faustregel. Aber das passt sehr gut mit den Hausschuhen. Weil im Oktober wird es dann noch häufig schon kühl. Und dann brauche ich Hausschuhe, weil ich eigentlich immer super kalte Füße habe, im ganzen Winter ganz, ganz kalte Füße und habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und ich mag nichts, was mich behindert. Also ich finde die Einhornpuschen, Monstertatzen, einen Homer Simpson, mega witzig, aber da muss ich ja immer 20 Zentimeter Platz zwischen meinen Beinen lassen, damit ich gehen kann. Damit die Freiheit haben und das finde ich äußerst
unpraktisch. Eine freiwillige Gehbehinderung einfach.
Ja, das ist finde ich doof. Und daher habe ich irgendwann mal so richtig Reformhaus-Style mir diese Filzlatschen gekauft. Und ich muss dir sagen, die finde ich richtig geil. Die sind zwar arschhässlich.
Die so vorne geschlossen sind.
Ja, genau. Die gibt es halt echt im Reformhaus häufig. Und die lasse ich mir dann regelmäßig schenken, weil es tut mir weh, im Herzen Geld dafür auszugeben. Also ich wünsche mir die dann hin und wieder mal zu Weihnachten
Gut,
von
das
meiner
notiere ich
Oma
schon
oder so.
mal auf meiner
Nicht von
Geburtstagsgeschenkliste.
meinen Freundinnen. Aber wenn du so weißt, so, ey, das ist so eine Person, keine Ahnung, die schenkt dir sonst wieder Pralinen im Wert von 30 €, lass das mal lieber. Ich brauche neue Filzlatschen. Ja, und im Sommer trage ich gefühlt, habe ich noch ein paar Birkis für zu Hause, aber eigentlich laufe ich immer barfuß. Wobei,
Ja.
wir haben gerade keinen Staubsauger. Und jetzt trage ich sehr viel Hausschuhe, weil ich sonst unter meine Füße gucke und denke, i.
Ja.
Dann denke ich einfach nur, i. Wir haben aber einen neuen bestellt und der braucht noch ein bisschen, weil unser hat jetzt den Geist komplett aufgegeben. Und jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Ja, aber egal, so viel von mir. Wie ist es bei dir?
Ja, also,
Taco.
wie wir die alltäglichsten Dinge hier richtig exzellent ausrollen. Also ich habe schon immer so ein bisschen so einen Zwiespalt mit Hausschuhen gehabt, weil ich kannte früher auch weniger Hausschuhen und eher mehr Puschen, sage ich mal. Voll viele Leute haben immer Puschen getragen und ich war immer besonders über den Winter sehr, sehr doll im Zwiespalt, weil ich ein Mensch war, der immer kalte Füße hatte. Ich habe auch sehr, sehr viel geraucht. Ich habe ja sehr viele Jahre sehr viel geraucht, was auf jeden Fall zu massiven Durchblutungsstörungen in meinen Füßen geführt hat. Ich hatte immer eiskalte Füße. Es war, als ob ich gar nicht leben würde, so kalt waren die. Und wenn ich dann aber Puschen angezogen habe, dann habe ich ganz schnell schwitzige Füße bekommen. Und das finde ich noch schlimmer als
Ja,
kalte Füße
schwitzig ist
sind
ekelhaft.
kalte, schwitzige Füße. Das hatte ich früher auch ganz, ganz viel in Schuhen, wobei ich mir jetzt gar nicht so sicher bin, lag das am Rauchen oder lag das vor allen Dingen auch an der Pubertät, an der Pille? Da war ja hormonell wirklich auch sehr, sehr viel los in der Teenagerzeit. Aber
Ganz kurz noch zu Hormonen. Ich habe
ja.
einmal im Monat kalte, schwitzige Füße und zwar ist das die Woche vor meiner Periode. Da kann ich die Uhr nachstellen. Daran merke ich, ob meine Periode einsetzt oder nicht.
Das ist
Mein
mega
Fußgefühl
spannend.
verändert sich. Ist schon immer so gewesen.
Naja, ah, okay. Da habe ich sehr,
Just
ich habe ja
saying.
sofort wieder das Bedürfnis zu googeln, ne? Das in den Kontext zu setzen. Mega
Ja, ist
spannend.
bei mir auf jeden Fall so. Es ist ganz ein ekliges Fußgefühl, wie wenn du die billigen Plastiklatschen
Oh,
anhattest.
da achte ich mal drauf. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig eklig. Nasse, schwitzige Füße. Oh, oder überhaupt schwitzige Füße. Auch so unter Bettdecken und so. In Socken, in Schuhen, in Hausschuhen. Und in diesen riesengroßen Einhorn, oder was auch immer es da gab. Der Trend hat ja auch ein bisschen nachgelassen. Aber eine Zeit lang, ich glaube, so vor 10, 15 Jahren, waren so crazy Puschen voll das Ding, ne? So wie
Auf jeden.
Onesies ihre Zeit hatten so crazy Puschen ihre Zeit. Das hat sowieso bei mir lange nicht lange funktioniert, weil ich habe zwei Dackel immer gehabt, die sich denen relativ schnell angenommen haben. Und heutzutage trage ich relativ viel Hausschuhe und zwar so richtig simpel Adiletten. Ad manchmal
Ach
Adiletten,
ja.
manchmal Adiletten. Also ich trage das ganz gerne einfach, wenn ich irgendwie kalte Füße habe. Im Sommer laufe ich viel barfuß. Ja, das ist aber
Im
sowas,
Winter dann
das
mit Socken einfach.
im Winter dann mit Socken, genau. Weil dann sind die belüftet, aber trotzdem hast du nicht den kalten Boden unter den Füßen, weißt
Ja,
du?
macht
Das
Sinn,
finde ich
ja.
so ganz geil. Ist jetzt auch nicht das Geilste für einen Fuß, aber so für zu Hause zwischendurch irgendwie finde ich es ganz nice. Ansonsten eigentlich barfuß am liebsten. Ja, aber Kevin
Ich
ist jetzt
meine,
auch zu diesen Filzlatschen
die
rübergegangen.
halten warm, die lassen Luft durch, die sind mega, die finde ich richtig klasse. Möchte noch mal kurz mit dir auf Puschen eingehen. Ist es ein regionaler Ausdruck oder sagt man das? Ich habe schon mal Menschen Puschen sagen gehört. Das hörte sich ganz
Puschen.
falsch an in
Für
meinem
mich
Kopf.
hört sich das auch falsch an. Aber das ist so wie Ticken, Tacken und Tucken, ne?
Ja, und dann Pantoffeln sagen auch manche Menschen.
Stimmt, Pantoffeln. Latschen. Wobei
Latschen sagt.
Latschen für mich weniger stoffig sind, sondern eher so adilettenmäßig.
Ja, und pushen oder ja, pushen, die gehen über den Knöchel. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Ja, doch.
Oder die umschließen den komplett. Ja, die umschließen den Fuß
Ja,
komplett, würde ich
doch.
jetzt mal so
Ist
sagen.
schon wie ein stofflicher Schuh.
Ist ein stofflicher Schuh, ja.
Oh, was ich auch eine ganze Zeit lang gemacht habe, sind Stoppersocken.
Das ist auch ein das Favorite von mir. Schon.
Doch, wenn die so richtig geil weich sind.
Nee, das mag ich nicht.
Aber im Winter nur. Wenn ich so keinen Bock habe, Schuhe in der Wohnung anzuhaben, aber Cold Feet habe, dann finde ich das schon ziemlich nice. Ja, und ich würde sagen, wir haben das Thema Hausschuhe schon gut befüllt.
Sollten wir etwas vergessen haben, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Weiß wir freuen uns über hin. Input.
Schickt uns Fotos von euren Hausschuhen.
Oh ja, das wäre so gut.
Pantoffeln.
Jaco, ich muss jetzt an der Stelle einmal was beichten. Aber ich glaube, du bist nicht böse auf mich.
Okay, erzähl.
Du sortierst ja immer viel aus, ne?
Ja.
Und du sortierst wahrscheinlich auch manchmal so auch Sachen aus, die ich dir geschenkt habe.
Das weiß ich nicht.
Als wir uns verkleinert haben, da musste ich
ach so,
die
du
Fischlatschen aussortieren.
Du hast jetzt schon mal angesprochen, dass ich ja bestimmt was von dir aussortiere, um schon mal die Waage zu halten.
Ja, ich musste sie aussortieren. Also was heißt, ich musste sie nicht aussortieren? Ich hatte sie die ganze Zeit dabei und ich hatte sie aber nie an irgendwie, weil die mir ein schwitziges Gefühl gemacht haben. Und die mit Socken nicht passten. Es war ein Gag. Jaco hat mir mal Fischlatschen geschenkt.
Ja, vielleicht.
Die waren geil.
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, falls hier ein paar Leute sind, die ein paar Fernreisen gemacht haben. Vielleicht habt ihr das schon mal in Thailand oder auf Bali gesehen. Da habe ich die auf jeden Fall sehr, sehr viel gesehen. So, dass so Gummi pushen, die aussehen wie ein echter Fisch, wo man seinen Fuß reinsteckt.
Ja, und die habe ich auch im Sommer häufig mal getragen. Und dann habe ich sie aber nicht mehr getragen. Und dann habe ich die so, keine Ahnung, ein Jahr immer von A nach B gesteckt und dann dachte ich, ja kacke, jetzt haben wir uns verkleinert und ich weiß nicht mehr, wohin damit. Und dann musste ich sie leider aussortieren.
Es sei dir verziehen.
Ich schäme mich.
Es sei dir verziehen.
Aber ich wollte das beichten. Ich dachte eben schon, als das Thema gefallen ist, musste ich als erstes, kam ein Blitz in mein Herz und ja, der war sofort so.
Hast dich ertappt gefühlt, als das Thema aufkam.
Ja, du schlechter Mensch, hast die Hausschuhe aussortiert.
Die habe ich komplett vergessen. Du hättest es unter den Tisch fallen lassen können.
Okay, ja, egal.
Nein, es sei dir verziehen. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, sie waren nur für den Gag gut, weil ich habe sie ja auch anprobiert und testgelaufen. Und sie haben jetzt nicht, die Aerodynamik war so mittel.
Oder Ergo?
Ergo, ich hab wirklich gerade auch überlegt, soll ich das wirklich sagen und ist das richtig so? Wie als wenn ich ein Sprichwort sage, von dem ich wieder nicht weiß, ob es richtig ist.
Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Ja, kann vielleicht jemand einfach dazu eine Liste führen? Einfach an Falschaussagen, fachlichen Falschaussagen, falschen Sprichwörtern. Ich glaube, wir können ein Buch rausbringen irgendwann.
Ja, mit Schrottsprichwörtern. Jaco.
Ja, Sam. Ich muss dir sagen, ich muss pinkeln. Können wir eine kurze Pinkelpause machen?
Na klar.
Okay, dann bis gleich. I'm back in the game. Leer und bereit.
Es hört sich gerade an, als würde ich in einem Getränkemarkt sein, weil mein Freund Flur gerade das Pfand der letzten 4 Wochen zusammen sucht. Ich sage ihm jetzt mal gerade ganz kurz, dass es ein bisschen zu laut ist. Moment.
Tür auf, halt dein Maul.
Okay, er hat mich nicht angeguckt, hat böse weggeguckt und hat aufgehört.
Beziehungskommunikation, beziehungsinterne Kommunikation.
So, dann zieh ich mal einen neuen Zettel.
Genau. Lass mal ein Thema regnen.
Unangenehme Nachbarschaftsgeschichten. Jaco, ich frage mich eher, wann ich angenehme Nachbarschaftsverhältnisse hatte, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich muss sagen, ich befinde mich gerade in einer sehr, sehr luxuriösen Situation, denn unsere Nachbarn sind alle extrem angenehm. Man kriegt vom Rest des Hauses gar nichts mit und unsere Vermieter wohnen nebenan, die aber übelst gechillt sind. Also, keine Ahnung, letztens habe ich auch Geburtstag gefeiert und habe ich da so hingeschrieben, so, sag Bescheid, wenn wir zu laut sind und sie so, nein, Quatsch und dann so in Caps Lock geschrieben, viel Spaß, lass die Sau raus. Und ich
mega dachte, cute.
Chillig, richtig chillig. Ja, Genau, aber
voll geil. Ja. Wir wohnen jetzt beide gerade in super angenehmen Nachbarschaftsverhältnissen. Ist bei mir ja genauso, habe ich ja auch schon erzählt, dass wir hier mit Wein begrüßt wurden und allem drum und dran und alle sind ultra nett. Und ich finde das ganz, ganz toll, weil ich schon mal von einer Nachbarin richtig hardcore gemobbt wurde. Das habe ich schon mal erzählt, meine ich. Die hat oben drüber gewohnt.
Stimmt, ja.
Die Story würde ich jetzt nicht nochmal raushauen. Ich weiß gar nicht, in welcher, es war einer der ersten Folgen, glaube ich.
Ich frage mich gerade, hatten wir dieses Thema schon mal? Weil in welchem Zusammenhang hast du diese Geschichte erzählt sonst?
Das kann gut sein, aber ich bin auch pro, dass wir Themen zwei- oder dreimal aufgreifen, weil es kommen immer neue Geschichten dazu, Jaco. Ich habe nämlich was jetzt gleich, was Neues.
Oh, ich habe auch was Neues. Ich habe eine ganz alte Geschichte, bei der ich mir aber nicht sicher, die auch echt krass ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich die schon mal erzählt habe, wo unser Nachbar mit seinem Kopf unsere Haustür eingeschlagen hat.
Die kenne ich, die kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, ja, wir haben tatsächlich schon mal darüber geredet.
Die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe aber auch eine neue Geschichte.
Geil, ich habe auch eine neue.
Die so neu ist. Es ist mir auch auf eine Art unangenehm, muss ich sagen, sie so zu erzählen, weil in diesem Fall wir, also mein Freund und ich, die unangenehmen Nachbarn sind.
Erzähl.
Oh, das ist mir ganz unangenehm. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, also, ich weiß, was kommt, das hast du mir privat erzählt. Ich finde, das ist überhaupt nicht unangenehm. Ich finde es gut, dass wir drüber sprechen.
Also es ist so, die Wohnung, in der wir jetzt vorher gewohnt haben, da hat über uns eine junge Familie gewohnt. Ne? Die Wohnungen waren, das muss man dazu sagen, einfach extrem, extrem hellhörig. Also die hatten drei Kinder und es war, als ob wir drei Kinder hätten.
Ne? Ich bestätige das.
Ja, das war wirklich krass und du hast super viel gehört. Also auch, wenn zum Beispiel nebenan in der Wohnung, keine Ahnung, unsere Nachbarin angerufen wurde, dann habe ich wirklich manchmal mein Handy gesucht, weil ich dachte, ich werde angerufen. Was an sich eigentlich gar kein Problem ist, weil wir unterm Strich eigentlich extrem leise Nachbarn sind. Also ich bin nicht so gestört, ehrlich gesagt, von Geräuschen von anderen, bin aber eine Person, die selbst, ehrlich gesagt, immer ziemlich schissert, dass sie zu laut ist. Also ich höre zum Beispiel eigentlich super gern laut Musik, mache das aber dann ganz oft mit meinen geräuschunterdrückenden Kopfhörern, weil ich irgendwie nicht entspannen kann, wenn ich das Gefühl habe, da in meinem Kopf ist eine imaginäre Person, die gerade irgendwo sitzt und die Augen verdreht und sauer ist, dass meine Musik so laut ist.
Zum Glück gibt's Kopfhörer, das ist bei mir auch so.
Genau. Und es finde ich auch ein bisschen unentspannt von mir, aber naja, Erfahrungswerte halt, ne? Wenn man schon Leute gestört hat. Ja, nun ist es aber so, dass mein Freund und ich bei einer einzigen Sache sehr, sehr laut waren. Und das ist beim Streiten. Das liegt einfach daran, also ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber die letzten zwei Jahre waren halt krass bei uns. Wir haben einen Trauerfall durchgemacht, der also Trauer und Wut geht halt wirklich Hand in Hand. Und jeder, der schon mal in so einer Situation war, weiß vielleicht, dass Streitereien dann auch ganz schön krass werden können, weil man so viele intensive Gefühle in sich hat, die natürlich dann in einem Streit noch mal viel krasser sind, als wenn das Leben so ein bisschen leichter ist und man mal einfach eine kleine Auseinandersetzung hat. Und deswegen haben wir da teilweise echt schon ganz schön rumgebölkt und Drama gehabt und Türen geknallt und ich habe vielleicht auch ein paar Sachen an die Wand geschmissen. Also da war richtig Rambazamba bei uns so zweimal im Monat. Meistens halt auch, muss ich ehrlich zugeben, wenn ich PMS hatte, bin ich durchgetillt einfach, ne?
Man muss dazu aber auch sagen, wir hatten letztes Jahr natürlich auch Corona, das soll nichts entschuldigen, aber es war eine besondere Belastung für alle Personen. Ich glaube, dass viele Menschen in der Situation waren, die sich sehr viel mehr gestritten haben. Bei uns war das auch so. Ich kann das abzählen, also wie viel mehr das geworden ist im Vergleich zu vorher und auch danach, wie entspannter das wieder geworden ist. Dieses Aufeinanderhocken, auch keine Fluchtmöglichkeit zu haben, nicht gemeinsam was erleben zu können, das ist eine harte Sache. Und wer flüstert beim Streiten? Keiner.
Ja, das ist wirklich so. Und es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie man so ist. Und ich bin, würde ich sagen, schon immer eine sehr leidenschaftliche Streiterin gewesen. Das heißt, ich platze einmal und dann ist alles wieder gut, aber ich sammle dann halt viel Energie und dann schreie ich einmal, werf was an die Wand und dann denke ich 10 Minuten nach, gehe eine Runde um Pudding und dann kann ich schon das klärende Gespräch führen und mich entschuldigen. Ja. So, es ist aber meistens nie so weit gekommen, einfach weil Kevin halt einfach mega entspannt immer war. Also Kevin hat ist halt nie aufbrausend geworden, war immer entspannt. Und in dieser Phase, in der es für ihn halt auch sehr schwierig war, hat sich das halt geändert und der war halt auch echt nicht mehr entspannt. Naja, die unangenehme Geschichte ist, dass ich dann irgendwann unten vorm Haus stand und auf einen Uber gewartet habe, weil ich irgendeinen beruflichen Termin hatte. So, und dann sehe ich halt unsere Nachbarin, die über uns wohnt und die grüßt mich so und ich habe ein Zögern in ihrem Blick gesehen, so als ob da noch was ist. Mhm. Und ich dachte, irgendwas ist hier, die will mich auf was ansprechen. Okay, sie überwindet sich gerade. Ich sehe ihr Überwindung an. Und sie kommt auf mich zu und sagt so, ja, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das übergriffig ist, was ich jetzt mache. Aber ich wollte dir nur mitteilen, also wir haben halt gehört, dass es bei euch halt manchmal lauter in der Wohnung ist. Und ich will das Gespräch jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt, skizzieren. Unterm Strich kann man einfach nur sagen, dass diese Nachbarin gedacht hat, dass ich Opfer häuslicher Gewalt bin.
Richtig korrekt, dass sie dich drauf angesprochen hat, ehrlich gesagt.
Es war richtig korrekt, dass sie mich drauf angesprochen hat, aber es war für uns beide einfach eine mega unangenehme Situation, weil ich wusste, ich bin kein Opfer häuslicher Gewalt. Sie spricht mich aber wahrscheinlich drauf an, weil sie vermutet, dass es so ist und ich habe das Gefühl, ich muss sie jetzt davon überzeugen, dass das nicht so ist. Mhm. Und ihr war es ganz unangenehm, dass sie mich, also sie hat wirklich das Gefühl gehabt, dass es unangebracht ist, mich anzusprechen. Das hat man richtig gemerkt, dass sie sich überwunden hat. Und ich fand es aber mega cool. Habe ihr dann auch mal nochmal so gesagt, dass ich es mega cool finde, dass sie mich drauf anspricht, weil es ja halt auch sein könnte, dass es so ist und es einfach wichtig ist, dass man was sagt. Also alle Leute, die zuhören, wenn ihr irgendwie Vermutung habt bei euren NachbarInnen, dass da irgendwo was, fragt einfach. Es kann ein unangenehmes Gespräch werden, aber dann weiß vielleicht einfach jemand, dass da jemand wäre, der helfen würde.
Ja.
So, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich hatte dann total Angst, das Kevin zu sagen, weil in diesem Fall kann ich mich ja zurücklehnen. Ich bin ja das das vermutete Opfer und hatte total Schiss.
Nee, ganz kurz, ich habe noch eine Frage. Ja? Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Und du hast dir dann gesagt, danke, dass du mich drauf ansprichst, du brauchst dir keine Sorgen machen, das ist nicht so, es war eine schwere Zeit, wir haben uns viel gestritten, das genau. Ist aber ausgeglichen, das konntest du auch authentisch rüberbringen und hat sie es dir auch geglaubt?
Voll. Ich habe in dem Moment einfach die Karten auf den Tisch gepackt, ich habe ihr gesagt, was in unserer Lebenssituation gerade los ist, dass wir total am Struggeln waren die letzten Monate und einfach dann auch noch während Corona 24/7 in der kleinen Bude gehangen habe. Ich sag, da ist es manchmal einfach komplett eskaliert, aber bei uns würde niemals jemand handgreiflich werden. Wir schmeißen aber halt vielleicht auch mal eine Tasse auf den Boden aktuell und tut mir leid und ich achte da jetzt drauf und dann geht man lieber in den Wald und schreit sich einmal aus und es tut mir voll leid, dass ihr das gehört habt. Hab mich dann halt auch noch mal entschuldigt, weil das natürlich auch nicht schön ist. In so einem Moment denkst du ja nicht drüber nach manchmal. Jedenfalls nicht in der Sekunde, wo du laut wirst, ne?
Weil nein, so das ist ja super Energie impulsiv. Ja,
und dann hat sie auch noch mal gesagt, ey, ihr könnt euch streiten, wie ihr wollt, ihr könnt Teller und Tassen an die Wand werfen. Mir war es nur wichtig, etwas gesagt zu haben, falls was Schlimmes bei euch los ist.
Ne? Ja, voll cool von ihr.
Dann habe ich richtig gut mich bedankt und Kevin hat sie auch noch mal angesprochen, hat sich auch noch mal bedankt und hat gesagt, dass sie es cool findet, aber wollte es auch noch mal so gerade stellen und so. Auch wenn er gesagt hat, dass er sich jetzt mega weird fühlt und so ein bisschen wie ein Täter wahrhaftig fühlt, weil das
nee,
die Leute
aber es
denken,
ist genau
ne?
richtig, was er gemacht hat, dass er das noch mal gesagt hat, weil das bedeutet ja, dass du ihm das gesagt hast, was wiederum heißt, es ist nicht so, sondern da ist ein Vertrauen.
Stimmt.
Ihr könnt miteinander reden und deswegen ist das richtig gut von ihm gewesen.
Ja, fand ich gut. Das war auch seine erste Reaktion. Cool von ihr, dass sie das gemacht hat. Das hat mich überrascht, weil ich glaube, ich hätte erstmal anders gehandelt und gar nicht so weit gedacht, wenn jemand denken würde, ich würde jemanden schlagen oder so. Ja, aber das war auf jeden Fall eine Situation, die mir unangenehm war und Kevin und ich haben dann beide gesagt, es war mega cool, dass sie es gemacht hat und es war auch einfach cool, mal kurz zu wissen, wie gut man dann doch gehört wird. Und wir waren dann aber doch am Ende froh, dass wir diese intensive Zeit in diesem Haus hinter uns gelassen haben und es jetzt hier doch ein bisschen anders machen und ein bisschen gechillter. Denn Gott sei Dank streiten wir nicht mehr so krass. Jedenfalls nicht mehr so häufig. Nicht mehr so.
Ich fand's auch so krass. Wir haben uns so auch gestritten im letzten Jahr. 2020 war auf jeden Fall unser härtestes Jahr. Und wir streiten echt so wenig, weil wir alle unsere Ausgleiche wieder haben, weißt du? Ich gehe mit meinen Freundinnen weg, ich fahre nach Berlin, ich fahre dahin. So, das ist alles wieder möglich. Und deswegen ist man einfach so viel ausgeglichener. Und ja, keine Ahnung, das war auf jeden Fall richtig, richtig heftig letztes Jahr.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall für alle, die gerade zuhören, dass es sich bei euch jetzt mit den Lockerungen auch ein bisschen verbessert. Ansonsten alle, die gerade strugglen, auch in ihrer Beziehung, ich drück euch die Daumen. Auch diese Krise geht vorbei. Ich habe wirklich letzten Winter, wir haben so viel gestritten, ich habe so durchgegangen. Boah, ich habe wirklich gedacht, wann endet diese Scheiße irgendwann, ne?
Ja.
Auf jedes Tief kommt ein Hoch, um das Ganze jetzt nochmal wertvoll aufzubereiten hier am Ende der Story. Aber was ist denn deine neue Nachbarschaftsgeschichte?
Die ist dagegen total banal. Wir sind hier jetzt seit 4 Wochen drin und ich habe ein kleines Problem, durch unseren Hausflur zu gehen. Nicht, weil ich mich scheue, irgendwen zu sehen, sondern weil es vor einer Wohnung, wir wohnen im 4. Stock und im 2. Stock so abartig stinkt, Jaco, dass ich jedes Mal mit Tränen in den Augen vor Wirkreflex nach oben sprinte.
Wonach stinkt es?
Nach Pisse.
Nach Pisse?
Nach Pisse. Mein Freund sagt, es ist Katzenpisse. Ich kann Katzenpisse nicht identifizieren, weil ich noch nie mit einer Katze gelebt habe. Und er sagt, das ist dieser beißende Ammoniakgeruch. Mhm. Und er meinte, so riecht das, wenn du mit so ungepflegt, keine Ahnung, ich kann das nicht genau sagen, weißt du, ich weiß nicht, es stinkt so hardcore abartig, dass ich wirklich jedes Mal würgen muss und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, dass da Katzen drin leben, die sehr geile Namen haben auch, die nach Politikern benannt wurden. Also das ist ganz witzig. Die laufen manchmal auch so durch die Wohnung, wenn die so abhauen. Und neulich war die Situation, es hatte geklingelt und wie, da wir im 4. Stock wohnen, ich lasse niemals ein Postboot in nach oben gehen. Ich gehe immer runter und ich sage auch mal, ich komme runter, weil mir das so unangenehm ist, dass die extra für mich hochkommen. Das will ich nicht. Und er ist mir aber schon entgegengekommen, weil er an diese besagte Haustür auch musste. Und dann haben wir uns davor getroffen. Er hat der Dame ihr Paket gegeben und hat sich schnell zu mir gewandt und hat mir mein Paket gegeben. Und er meinte, danke fürs Entgegenkommen. Wir waren beide so, oh Gott, wir stehen jetzt hier vor dieser Tür und diese Tür ist offen und es stinkt so hardcore, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr atmen. Dann haben wir das schnell abgewickelt und beide sind erst nach unten gerannt, ich bin nach oben gerannt, weil es einfach so abartig ist.
Was?
Doch, es geht nicht, es geht nicht. Alle, die hier reinkommen, auch in diese Wohnung, sagen, boah, es riecht so brutal abartig im Hausflur.
Boah, ja, wie geht man damit jetzt um? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Also, aber da hast, weißt du, ich wünsche jetzt, ich wäre so jemand, der sich jetzt so richtig gut beraten könnte, aber ich bin ja so eine Person, die das einfach erträgt 20 Jahre lang. Ich sag ja nichts.
Was willst du auch machen? Du weißt halt, das ist eine alte Frau, die lebt da mit ihren vielen Katzen.
Ach, das ist eine ältere Frau, okay.
Genau, ich weiß nicht, wie viel die noch rausgeht. Ich habe keine Ahnung. Mir wurde gesagt, Menschen, die in so einer Wohnung leben, die riechen das selber gar nicht mehr. Kann gut sein. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es jetzt so gemacht, dadurch, dass ich eigentlich immer eine Maske irgendwie in der Hand habe, wenn ich nach Hause gehe, habe ich die mal aufgesetzt, weil die wirklich den Duft so ein bisschen unterdrückt. Mhm. Und ich einfach ganz schnell hochrenne. Aber als wir jetzt zum Beispiel, wann waren das? 2 Wochen haben wir den alten Keller leer geräumt und mussten alles in Dachboden packen. Und wir sind ungefähr 30 Mal hoch und runter an so einem richtig schwülen Tag. Es war so oder so schon so anstrengend. Du konntest definitiv nicht mit Maske die Sachen alle in Dachboden bringen. Und ich habe fast vor Erschöpfung und vor Ekel gebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und es war so
scheiße.
Ja, ich will auch nicht so scheiße sein in irgendeiner Verwaltung oder sowas, das will ich nicht, so sein.
Der fairste Weg wäre eigentlich die Person selbst ansprechen.
Ja, aber was, ey, sorry, aus ihrem Haus mockt's einfach des Todes?
Ja,
können Sie
bitte
Ihre ganze Wohnung desinfizieren?
Die Frage ist halt, wie sie darauf, ja, das ist halt die Frage, was ist es? Vielleicht macht sie einfach das Katzen, eigentlich müsste man wissen, was die Quelle ist. Ist es das Katzenklo? Wird das Katzenklo vielleicht nicht?
Das ist nur eine Vermutung, Leute. Also wenn ihr jetzt KatzenbesitzerInnen seid, dann bitte fühlt euch nicht angegriffen. Das ist überhaupt nicht dahingehend gemeint. Das kann sein. Das ist halt eine Assoziation gewesen zu diesem Geruch, den ich selber nicht kannte, der mir gesagt wurde.
So. Ja, also ich weiß, ich kann dir wirklich keinen Tipp geben da, weil ich würde wahrscheinlich nichts sagen, weil ich Angst hätte, jemanden irgendwie die Gefühle von jemandem zu verletzen und würde sagen, okay, ich halte jetzt halt die Luft an. Aber wenn man es sagt, dann wäre es wahrscheinlich am fairsten, wenn man wirklich einfach fragt. Aber dann weißt du auch nicht, was ist denn, wenn es gar nicht die Katzen sind? Was ist denn, wenn sie ein Urinproblem hat? Keine Ahnung, oh mein Gott, das ist irgendwie...
Ich halte es auch aus, glaube ich. Die Sache ist nur, dass das sind 6 Stockwerke, glaube ich, im Haus und der Duft geht nach oben. Also im ersten und zweiten riechst du es quasi gar nicht. Dann gehst du weiter an ihrer Wohnung vorbei, weiter nach oben und dann fängt es richtig heftig an zu stinken. Also, aber man merkt, es kommt von der Wohnung. Und wir hatten das am Sonntag so, da sind wir aus der Heimat gekommen mit dem Zug und wir hatten keine Lebensmittel vor Ort mehr und haben uns so eine Falafelrolle mitgenommen und dann habe ich die so in der Hand gehabt, habe voll vergessen, dass es ja hier stinkt, bin hier so dran vorbeigegangen, dann habe ich so auf den Küchentisch gelegt und dachte so, ich kann es gerade nicht essen, ich habe noch diesen Geruch, der hat sich gerade so eingebrannt in meinen Kopf, ich kann gerade noch nicht essen.
Oh Mann, das ist echt scheiße. Aber ganz ehrlich, es sind doch bestimmt, vielleicht ist das einfach, dass die Katzenklohygiene nicht gut genug ist.
Aber wenn du es halt so oder so nicht machst, machst du es dann, wenn ich jemand darauf hinweist, ich weiß es nicht. Es tut mir halt auch leid, es ist halt wirklich eine alte Dame. Aber
ist
die theoretisch,
freundlich?
Ich habe die 2-mal gesehen, wenn wir beide gleichzeitig zufälligerweise Post bekommen haben oder so. Ich traue es mich noch nicht. Vielleicht würde ich irgendwann mal mit irgendeinem anderen Nachbar oder Nachbarin connecten und fragen, ob die das auch so empfinden oder ob ich einfach nur ich bin nicht wahnsinnig empfindlich. An meinem Geburtstag, als ich hier irgendwie so 8 Leute oder so zu Besuch hatte, haben die das alle durch die Bank gesagt. Und so, boah, was stinkt denn da so im Flur?
Naja, vielleicht kriegst du ja ein paar gute Tipps hier. Vielleicht hat ja jemand schon mal richtig sozial und fuchsig so ein Problem gelöst.
Also wenn jemand einen Tipp hat, keine Ahnung. Ansonsten, ich bin auch gut im Aushalten. Also ich halte das auch aus. Ich weiß jetzt ja wieder, dass ich eine Maske aufsetzen kann, dass ich meine Nase zuhalte und einfach richtig, richtig schnell hochrenne. Ich würde gerne eine Kamera in den Flur hängen und gucken, wie die anderen Nachbarn das machen. Das sehe ich ja nie.
Das wäre wirklich mal spannend.
Ja, immer so Pulli über die Nase.
Und auch mal ein bisschen beobachten, ob sich das verändert. Also gibt es zum Beispiel im Monat 3-4 Tage, wo es nicht so doll stinkt, dann könnte es vielleicht wirklich daran liegen, dass irgendwas gesäubert wurde. Oder ist einfach, muss man jetzt einfach auch sagen, sind da vielleicht das einfach Textilien, die vollgepinkelt sind oder so.
Kann auch sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das meine unangenehme Nachbarschaftsgeschichte. Ich finde, guck mal, Jaco, wir hatten das Thema schon mal. Wir haben gerade 2 solide, unangenehme Nachbarschaftsgeschichten rausgehauen. Findest du nicht?
Ja, voll. Es lohnt sich. Das Leben geht ja weiter. Man erlebt ja weiterhin unangenehme Situationen, von denen wir hier berichten können.
Richtig. Möchtest du denn jetzt gerne noch einen Zettel ziehen oder wie ist so deine Laune?
Ich wäre dabei.
Okay.
Ich wäre dabei. Okay.
Ich habe übrigens einen neuen Strohhalm, habe ich zum Geburtstag geschenkt. Ich habe dir letztes Jahr Strohhalme geschenkt. Weißt du das noch?
Ja, ich habe die auch noch. Davon leben auch noch 70%. Der Rest ist runtergefallen.
Und ich habe jetzt auch welche zum Geburtstag geschenkt bekommen, obwohl ich ja schon welche hatte, aber mit Looping. Glas-Looping-Strohhalme.
Das ist schon geil.
Ich fühle mich richtig wie mit 8. Wie eine glückliche 8-Jährige.
Ich möchte ein Foto später kriegen.
Mhm.
Okay, ja, also jetzt steigen wir hier wirklich in ein schwereres Thema ein, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend auf eine Art und Weise.
Hab ein bisschen Schiss.
Ja, ist schon jetzt auch intim, die Frage.
Oha.
Find ich. Dachtest du schon mal, macht man da eine Triggerwarnung vor?
Sicher ist sicher.
Triggerwarnung für, wir reden jetzt vielleicht über Panikattacken. Dachtest du schon mal, du stirbst gleich? In Klammern, aber ich glaube, das habe ich dahinter geschrieben, nicht die Person, die gefragt hat. Ich habe dazu geschrieben, gefährliche Momente, Ängste, Höhe, Ausrutscher, Flugzeug etc.
Boah, ich muss ganz kurz nachdenken.
Ich kann auch einfach erzählen. Und die zwei und abarbeiten in der Zeit.
Ja, klar, erzähl mal.
Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal gedacht, dass ich gleich sterbe. Das liegt daran, dass ich Probleme mit Angst habe in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das kann jetzt wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen. Das können jetzt wahrscheinlich die Leute nachvollziehen, die irgendwie schon mal eine Art von Panikattacke erlebt haben oder Angstattacke. Es sind einfach sehr, sehr irrationale Momente, wo du denkst, dass du Hinweise darauf erkennst, dass gleich etwas Schlimmes passiert. Diese Hinweise sind aber überhaupt gar nicht existent oder überinterpretiert. Also bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du im Flugzeug bist und irgendwas passiert, was dir unfassbar Angst macht, dass du dann einfach, also dass ich Mann sage, dann bin ich einfach schon mal oder schon zwei, dreimal einmal in einem Bus und einmal im Flugzeug und auch schon mal in der Bahn wahrhaftig oder auch schon im Auto. Oh mein Gott, es ist mir wirklich schon häufiger in öffentlichen Verkehrsmitteln auf Reisen passiert, in einen irrationalen Angstzustand gekommen bin. Zum Beispiel im Flugzeug, klassisches Beispiel, Turbulenzen.
Mhm.
Also
hatte ich auch.
Und dass ich dann wirklich in dem Moment davon überzeugt war, dass wir jetzt gleich abstürzen. Es ist nicht einfach nur die Angst davor, dass es passiert, sondern ich bin dann wie überzeugt davon. Und alle Menschen sitzen da und schlafen und sind gechillt. Und mein Kopf weiß, dass Flugzeuge in der Regel nicht von Turbulenzen abstürzen, sondern aus ganz anderen Gründen. So, da muss jetzt nicht ein Windstoß kommen, der stark genug ist und dann stürzt man ab. Sowas passiert einfach nicht. Mein Kopf weiß das. Aber rationale Argumente gelten dann einfach nicht mehr. Und dann habe ich wirklich dann da gesessen und gedacht, ich weiß es aber alle anderen nicht. So, das ist mir schon mal passiert. Und eine weitere Situation, und das ist das erste Mal, dass mir sowas überhaupt passiert ist, das ist schon viele, viele Jahre her. Da war ich in Thailand bei einer, oh Gott, das kann ich, also das ist im Nachhinein, das muss wirklich eine Panikattacke gewesen sein. Ich wusste aber in dem Moment noch nicht mal, was eine Panikattacke überhaupt ist. Ne?
Mhm.
Und wir saßen im Bus und haben einen Ausflug irgendwo hingemacht. So eine typische Tour, die du buchst, Dschungeltour, keine Ahnung, irgendwo in den Wald gehen, Affen angucken oder so. Und ich hatte ganz geschwollene Füße von der Hitze.
Oh, habe ich auch immer in der Hitze, ganz dicke.
Und die waren, das war das erste Mal, dass ich das hatte und das hat mir so richtig Sorgen gemacht. Also die waren so ganz taub auch und ich habe die immer so nach oben gelegt, aber irgendwie haben die sich komisch angefühlt. Und dann bin ich irgendwie so halb eingeschlafen und bin davon wach geworden, dass ich wie so einen Stich in der Lunge hatte.
Okay.
Und dann bin ich einfach, ich habe in dem Moment, wo ich da lag, gedacht, dass ich eine Thrombose habe. Einfach die Information von mit meinen Füßen stimmt was nicht, mit meinen Beinen stimmt was nicht. Ich sitze seit Stunden, weil wir irgendwo hinfahren und ich habe einen Stich in der Lunge, hat mein nicht medizinisch semi gebildetes Hirn das zusammengeführt zu einer Beinthrombose.
Okay, wie viel Fahrt hattet ihr noch vor euch und wie lange musstest du mit diesem Gefühl ausharren?
Es ist jetzt kein Scherz. Ich habe unfassbare Panik bekommen, aber so in ganz leise und habe in meinem Kopf die Situation gecheckt. Ich war mitten im Dschungel, wusste, dass man bei Beinvenenthrombosen eigentlich sehr, sehr schnell handeln muss und sehr, sehr schnell in einem guten Krankenhaus sein sollte.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich glaube, dass ich gleich sterbe. Und dann habe ich mich, das jetzt, oh Gott, das ist so furchtbar, das zu erzählen. Ich glaube, das ist halt eine ganz schlimme Situation gewesen, aber jetzt im Nachhinein so absolut unverständlich für mich, wie ich da reagiert habe. Ich habe mich in den Arm von meinem Freund gelegt und habe geweint und habe nichts gesagt und habe gedacht, es besteht die Chance, dass ich jetzt gleich nicht mehr lebe. Aber es bringt jetzt auch nichts, was zu sagen, weil ich komme eh nicht mehr schnell in ein Krankenhaus.
Das ist richtig heftig, Jaco.
Das ist richtig, richtig heftig. Das war ein unfassbar schlimmer Moment. Mir war in dem Moment, ich kannte keine Angstattacken, ich kannte keine Panikattacken. Und wenn du sowas noch nie erlebt hast, dann gehst du nicht davon aus, dass du einen irrationalen Moment hast. Du denkst, dass du einfach die Situation und dich selber richtig liest.
Wie lange hielt das an? Bist du eingeschlafen? Seid ihr irgendwann angekommen? Wann kam der Turning Point?
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also in solchen Momenten, glaube ich, kann man Zeit sowieso sehr, sehr schlecht einschätzen.
Ja.
Das waren bestimmt am Ende vielleicht 10, 15 Minuten. In meinem Körper waren es wahrscheinlich 3 Stunden. Und ist auch überhaupt nicht lustig. Das war unfassbar schlimm. Und ich habe echt abends gedacht, ich habe mich gefühlt, als ob ich überlebt hätte. Also es war eine dermaßen, das war so krass einfach. Und jetzt rückblickend betrachtet, ich habe da letztens das erste Mal nach Jahren drüber nachgedacht, ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was das war in dem Moment, dass das halt eine Angstattacke war, ne? Mhm. Aber auch so wie merkt, ja, auf jeden Fall, das war echt richtig schlimm.
Ja, das klingt auf jeden Fall danach, oh Gott, ey, heftig. Also das ist so dein prägnantestes Mal und das eingänglichste Mal. Ich finde es schon krass, weil ich musste gerade richtig denken und ich glaube, ich habe noch nie so gedacht, zum Glück. Also ja. Ich hatte einmal auch eine Flugzeugsituation, wo ich gedacht habe, okay, ciao, das war's jetzt. Hab geheult und dann hat aber mein Freund mich damals beruhigt und meinte so, das ist nur eine normale Turbulenz, alles easy, ich pass auf dich auf. Und ich war so, okay, alles klar.
Das ist Vertrauen und ich glaube, das ist auch wirklich so der erstrebenswerte Zustand, ne? Dass du vielleicht, du kriegst kurz Panik, du bist halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, 2 Kilometer über dem Erdboden, aber dass man dann mit Argumenten und einer netten Person einfach wieder zurückkommen Voll. Kann, ne? Das ist, glaube ich, eine sehr erstrebenswerte, ein sehr erstrebenswerter Zustand.
Ich weiß, dass ich nur umgestiegen bin irgendwo und dann muss ich in ein anderes Flugzeug. Ich weiß, dass mir das ganz schön schwer gefallen ist. Aber ja, wie gesagt, mein Freund damals hat gesagt, es ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen machen, es ist normal, das gehört dazu. Und ich hatte halt einfach noch nie vorher eine Turbulenz mitgemacht, deswegen war es okay. Autofahrten im Ausland und auch in Deutschland finde ich super anstrengend, wenn die maximal 10 km/h über der Standardgeschwindigkeit sind oder die ausgezeichnet ist. Dann habe ich auch Angst, aber ich habe keine Todesangst oder keine so Panikangst, aber ich sag das auch immer. Früher habe ich das voll in mich reingefressen. Ich sag jedem Menschen, du, ich bin ängstlich, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren?
Ich fress sowas auch in mich rein und das ist auch wirklich gerade so etwas, woran ich arbeite, in Situationen, wo es mir schlecht geht, es auszusprechen. Also, dass es okay ist, dass ich jetzt zum Beispiel in einem Taxi sitze in Bangkok und mega Angst habe und das aber auch zu sagen. Also, ich habe immer total, ich weiß nicht, was das ist, wie so eine Blockade im Hals so auszusprechen, was ich brauche, weil ich immer denke, das ist ein Extrawunsch. Ich störe, ich mache die Situation für andere Leute schwieriger, wie so eine Ausdrucksproblematik. Und da arbeite ich auch gerade ganz stark dran, weil das natürlich auch eine Art von Selbstfürsorge und für die eigene Selbstsicherheit sorgen ist, auszusprechen, Entschuldigung, ich habe gerade Angst, können Sie bitte langsamer fahren?
Ich glaube, das ist halt auch ganz viel mit einem Lernprozess zu tun. Wenn du das einmal gemacht hast, dann merkst du, ah, die Reaktion war so und so, kann ich irgendwie mitarbeiten? Und dann traust du es dich wahrscheinlich auch ein zweites Mal. Dass da irgendwann jemand bei ist, der drauf scheißt und einfach so weiterfährt, gibt's natürlich auch. Aber dann würde ich sagen, okay, kannst du bitte
Klar.
anhalten, ich möchte gerne aussteigen. Aber eben, ich habe schon 2-3 Mal die Erfahrung gemacht, das anzusprechen und ich hatte auch schon die Situation, wo gesagt wurde, ich bin ein sicherer Fahrer, ich habe das im Griff und ich sage, nein, ich sehe das anders, ich möchte bitte, dass du langsamer fährst, sonst möchte ich aussteigen.
Mega
gut. Ganz wichtig, das auszusprechen, weil du stirbst ja innerlich, du stellst dir die schlimmsten Sachen vor und ich sag mal so, das kann ja auch passieren, weißt du, wenn die so rasen und man hat ja nicht nur sich im Blick, man muss ja auch auf andere irgendwie Rücksicht nehmen und das ist einfach total Verantwortung. Ich hasse Rasen, finde ich furchtbar. So
ich
furchtbar.
Mag das auch nicht.
Und geht gar nicht.
Ja, also Leute, wenn ihr da auch wirklich, also ich kann da, es ist super schwierig, über seinen Schatten zu springen. Ich glaube, dass die meisten Leute das wahrhaftig können, das ansprechen. Habe aber schon mit einigen auch drüber gesprochen, die gesagt haben, sie haben da auch so ein Problem mit und es lohnt sich wirklich, das zu üben. Also ich werde das nie vergessen. Wir waren in Thailand im Taxi und da darfst du ja auf allen Spuren überholen, ne? Also wenn du so 5 Spuren nebeneinander hast, darfst du halt auf allen Spuren schneller fahren als links oder rechts. Was sowieso erstmal unangenehm ist, wenn das Gehirn das nicht kennt. Und der ist so schnell gefahren. Die haben, also das ist wirklich, die spielen für mich Tetris auf 3-facher Geschwindigkeit da mit 120 km/h. Das ist so anstrengend. Und ich habe richtig, richtig Angst gekriegt und konnte das halt nicht sagen. Und habe dann meinen Freund gebeten, das zu sagen, weil ich es nicht über die Lippen bringen konnte. Und in dem Moment habe ich gedacht, also das hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, du kannst dich ja gar nicht selbst schützen. Das ist ja,
du gibst es ab, alles.
Du fütterst ja dein Problem eigentlich noch, weil wie willst du dich sicherer in der Welt führen und zum Beispiel weniger Angst haben, wenn du nicht für deine eigene Sicherheit sorgen kannst, indem du sagst, was du brauchst. Weißt du, wie ich meine?
Voll. Ja, total.
Und das finde ich wirklich erstrebenswert, das zu können, also als erwachsene Person, um sich gut zu fühlen. Deswegen gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Das ist eine gute Übung. Auch nicht immer zu meinem Freund zu sagen, kannst du vielleicht mal da das und das fragen, sondern es verdammt nochmal selber zu machen. Ne?
Der Verkehr ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, auch als Fahrradfahrerin. Ich gucke gerade in meinen Recherchen, gucke ich die ganze Zeit nach Fahrradhelmen, weil ich in Hamburg kein Fahrrad mehr fahren möchte ohne Helm, weil ich das hier als zu gefährlich ansehe. Ich habe mehrere Freundinnen, die Fahrradunfälle hatten mit sehr schlimmen Verletzungen. Und ich habe das nie irgendwie so, Fahrradfahren ist für mich so in Lübbecke Fahrradfahren. So ist das für mich abgespeichert. Aber dass es hier wirklich so ein Verkehrsmittel ist, auch in Großstädten, und ich immer so damals auch einen Helm belächelt habe, bescheuert, richtig bescheuert. Dass dein ganzer Kopf, so, der muss geschützt werden und ich bin da selbst für verantwortlich. Und später den aufsetzen ist auch total behämmert. Also
wir haben einfach dieses Mindset nicht. Also weil wir aus Lübbecke kommen. Weil das Verkehrsaufkommen in Lübbecke ist so gering, die Verkehrsdichte ist so gering, es gibt so wenig FahrradfahrerInnen, dass es im Grunde genommen sowas wie Helme oder Handzeichen überhaupt nicht gibt, weil es einfach klar ist, als Fahrradfahrer hältst du an, fährst eh auf dem Bordstein. Also das ist etwas, was sich gar nicht groß begegnet, man so, weißt du, und dann kommst du auf einmal in eine Großstadt wie Hamburg oder Berlin und musst auf einmal mega aufmerksamer Verkehrsteilnehmer sein.
Du bist ja auch komplett ungeschützt. Wie gehe ich denn Fahrrad fahren mit einer kurzen Hose und einem Spaghetti-Top? Wenn ich hinfalle, dann falle ich hin. Also auch, dass man den Körper so wenig schützt irgendwie. Das ist nicht voll krass. Also vom MotorradfahrerInnen habe ich sowieso den allergrößten Respekt. Ich komme aus einer Familie, wo ganz viel Motorrad gefahren wurde. Und ich finde es auch super interessant. Und es hat auch immer Spaß gemacht. Aber ich könnte es never ever, weil ich so einen Respekt davor habe. Und diese Geschwindigkeiten, glaube ich, machen mir Angst. Und das ist auch das, wo ich am meisten vor Angst habe. Geschwindigkeit. Doch, das kann ich einfach so unterschreiben. Höhe macht mir nichts. Tiefe macht mir nichts. Aber Geschwindigkeit, das finde ich schon richtig schlimm.
Geschwindigkeit ist für mich auch das größte Problem. Höhe kriege ich richtig gut in den Griff. Das habe ich gemerkt. Also ich habe schon Höhenangst, aber ich merke das, also auch gerade hier durch den Fahrstuhl, den wir haben, ne? Das ist wirklich krass. Das ist voll die Konfrontationstherapie. Ich kann mittlerweile einfach so 5 Stockwerke tief gucken und in meinem Körper passiert gar nichts. Normalerweise habe ich ab dem dritten schon schwitzige Hände gekriegt.
Man muss dazu sagen, der ist halt komplett aus Glas. Man kann aus dem Fahrstuhl halt komplett auf die Straße gucken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast. Es ist sehr besonders.
Und der ist halt vielleicht, also in Berlin ist ja super viel Altbau, wo gar keine Fahrstühle oder in wenigen Häusern Fahrstühle überhaupt integriert sind. Und bei uns ist das so ein Fahrstuhl, der außen dran gebaut wurde, der halt verglast ist. Und du fährst halt hoch bei uns bis in den 4. Stock. Und dann gibt es wie so einen kleinen Übergang vom Fahrstuhl rein. Also die Tür geht nicht auf und du bist im Haus, sondern die Tür geht auf. Und du stehst sozusagen mit der, wenn du aus dem Fahrstuhl rausgehst, ist rechts das Haus, in das du dann reingehst durch eine extra eingebaute Tür. Und auf diesem kleinen Weg ist unter einem Gitter. Ist ein Gitter. Genau. Oh, und du kannst halt, wenn du auf diesem Gitter stehst und nach unten guckst, 4 Stockwerke tief gucken.
Es ist ein bisschen wie in der Luft. Heavy.
Es ist heavy und ich habe am Anfang wirklich mit Augen zu und panisch bin ich darüber und mittlerweile stehe ich da drauf, guck runter und chille, weil das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Das stellt sich halt wirklich jeden Tag, interessiert dich das wenig. Aber mit Geschwindigkeit funktioniert das bei mir nicht. Also nur weil ich jeden Tag schnell fahre oder bei jemandem mitfahre, der schnell fährt, also fühle ich mich nie sicherer.
Nee, ich fühle mich auch nicht sicherer. Ich sag's lieber das 100.000. Mal dann auch nochmal.
Ja, aber du, jeder so schnell, wie es halt für ihn funktioniert, ganz einfach, ne? Wenn jemand bei mir im Auto sitzt, der das nicht so gut abkann, sogar noch langsamer fahren kann, als ich das präferiere, dann fahre ich auch langsamer.
Klar, das tut ja nicht weh und jemand anders fühlt sich wohl neben dir und sagt, danke, cool, das finde ich super. Oh, wie schlimm. Ja, genau. Also, win-win.
Ja, gut, Sam. Schön,
das war's
mit
für
dir
heute.
Frage an dich.
Ja.
Wollen wir noch einen Zettel für die nächste Folge ziehen? Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht.
Oh ja, das können wir gerne machen. Soll ich mal gucken, was ich hier noch so habe?
Ja, guck mal.
Oh, Jaco, wir waren diese Woche gar nicht sexuell, aber nächste Woche wird es wieder sexuell.
Es gibt Sex.
What? Yes, es gibt Sex. Und zwar als Frau beim Sex ejakulieren.
Squirting.
Geil, oder? Ich habe richtig Bock.
Ja, ich habe auch Bock. Geil. Ich kenne schon den Titel der Folge von nächster Woche.
safe, Alter, auf jeden. Ich hab Bock drauf. Cool.
Ja, übrigens, falls ihr gerade zuhört und eine Story dazu habt, schickt sie gerne ein. Vielleicht haben wir dann sogar ein bisschen Stoff für einen Zettel mal vorab.
Oder könnt eine kleine Story vorlesen, wie ihr so richtig hart abgesquirtet habt.
Sehr gut. Ja, und ansonsten wollte ich abschließend noch sagen, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns, wenn ihr mit uns interagiert. Also wenn ihr zum Beispiel uns bei Spotify abonniert, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Und wenn ihr uns vielleicht bei iTunes Sterne gebt oder was schreibt, wenn ihr was Nettes zu schreiben habt, das fänden wir ganz cool.
Yes, das, darüber würden wir uns freuen.
Und dann gut, dann sage ich, bis nächste Woche, es heißt Squirt, Squirt, Squirt.
Okay, bis dann. Tschüssi.